SRF 1.
Das Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen heute Abend. Die Parteien sind kritisch. Der St. Galler Regierungsrat will den Kredit für die HSG beantragen, den das Parlament schon mal abgeschickt hat. Mit dem Naturpark Neckartal geht es vorwärts. Der Kanton St. Gallen reicht das Gesuch beim Bund ein. Eben doch, die kleinsten Männer wohnen zu Appenzell, das zeigt eine neue Studie, eine Spurensuche vor Ort. Und dann ein Schwerpunkt zum Thema Doping. Bei uns im Studio der ehemalige Radprofi Rolf Ehrmann, der nach seinem Rücktritt Dopingmissbrauch zugegeben hat. Genau gleich wie der Lance Armstrong, der sagt, er hat nur dank Doping gewonnen. Und das Wetter? Morgen ist es meistens freundlich, in den Bergen mit Föhn. Morgen ist es meistens bewölkt, in den Bergen mit Föhn ein bisschen freundlicher. Am Mikrofon der Philipp Inauen. Der Kanton St. Gallen muss sparen, auch bei der Bildung. Der Kantonsrat hat darum im November 500.000 für die HSG aus dem Budget gestrichen. Das Geld hat die HSG gebraucht, weil sie ein Platzproblem hat. Jetzt probiert die Regierung, das Geld mit einem Nachtragskredit doch noch überzukommen, quasi durch die Hintertür also. Bei den Parteien kommt das unterschiedlich gut an. Peter Traxler.
Die Universität St. Gallen, landläufig auch als HSG bekannt, platzt aus allen Nöten. Statt wie vorgesehen 5'000 studieren dort bald einmal 7'500 Leute. Tendenz steigend. Und mit den Studenten steigt auch der Raumbedarf der HSG. Die will darum ein Provisorium bauen lassen und das dann für die 500.000 Franken jährlich mieten. Das eigenmächtige Verhalten der HSG, wo auch eine kantonale Einrichtung ist, hat viele Parlamentarier gestört, darum haben sie im November Nein gesagt zu dem Beitrag. Jetzt nimmt der Bildungsdirektor Stefan Köliker einen neuen Anlauf. Er will ausführlich über die Pläne informieren und über einen Nachtragskredit probieren, doch noch zu dem Geld zu kommen. Einer, der den Beitrag im November noch stark bekämpft hat, nämlich der CVP-Kantonsrat Armin Eugster, hat er schon fast überzeugt.
Ich denke ja. Für mich sind jetzt Voraussetzungen sind in der Tat anders, insbesondere eben mit transparenter Information und zweitens eben mit Gewährleistung der vollumfänglichen Mitwirkung vom Kantonsrat. Und das war primär unser Anliegen gewesen. Und darum haben wir es auch beanstandet im November.
Nicht überzeugt ist der SP-Kantonsrat Felix Gimperle. Zwar findet auch er, dass die HSG mehr Platz brauche. Sie können aber nicht dem Kanton vorschreiben, wie ein Provisorium zu realisieren sei.
Ja, also in dieser Vorlage steht eigentlich nichts Neues. Von dem her bin ich immer noch gleicher Meinung wie vorher. Das Vorgehen ist falsch. Wenn ein Bau ausschließlich für die Uni erstellt wird, dann gehört dort die Investitionsrechnung in einen normalen Prozess. Und dann muss man nicht den Bau erstellen, über den Dritten finanzieren und der Kanton zahlt die Miete. Und irgendjemand wird ja dann auch noch verdienen daran.
Auch in der Partei vom Bildungsdirektor Köliker, der SVP, kommt der Nachtragskredit nicht gut an. Der Fraktionschef Michael Goethe sagt, er sei
zum jetzigen Zeitpunkt sehr kritisch, weil es sieht ganz danach aus, dass der Nachtragskredit die finanziellen Mittel wieder geben sollte, die man ganz bewusst in der Budgetdiskussion im vergangenen Jahr gestrichen haben. Und wenn es da ist, dann wäre das eine Umgehung vom parlamentarischen Prozess und wäre sehr unanständig.
Ob sich der Bildungsdirektor im zweiten Anlauf durchsetzt, ist also noch absolut offen. Am Mittwoch will er die Finanzkommission über das Geschäft informieren.
Der Naturpark Neckartal in den Kantonen St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden ist ein Schritt weiter. Der Kanton St. Gallen hat beim Bundesamt für Umwelt ein Gesuch für den Park eingereicht. Bei dem Gesuch geht es noch nicht um die definitive Bewilligung, sondern um die Planung und die Organisation von dem Naturpark. Für den Geschäftsführer vom Verein Naturpark Neckartal, der Adrian Steiner, ist das der richtige Schritt, auch wenn es noch Widerstand in der Bevölkerung gibt.
Ich glaube, jetzt müssen wir halt wohl weitermachen. Im Jahr 2014 ist dann die Abstimmung geplant, wo man dann wirklich auch sieht, die Bevölkerung da dahinter steht, ob man das miteinander wollen weiterführen oder ob dann halt irgendwie man im Neckartal der Meinung ist, dass das nicht richtig ist. Ja, dann ist natürlich die Frage, was findet man für andere Lösungen, um zu schauen, dass das Tal nicht sich völlig entvölkert. Ja.
Das Bundesamt für Umwelt prüft das Gesuch jetzt. Ein Entscheid soll es Ende August geben. Thurgauer CVP-Präsidentin Cecilia Bosshardt-Galmarini hört auf. Nach 7 Jahren und 2 Wahlperioden sei es Zeit für einen Wechsel an der Parteispitze, hat sie an der Jahresmedienkonferenz von der CVP gesagt. Die CVP hofft, dass der neue Präsident oder die neue Präsidentin das Amt noch vor der Sommerferien übernimmt. Der neue Geschäftsleiter bei der FC St. Gallen Event AG heisst Pascal Kesseli. Er wird Nachfolger von Bill Mistura, der Ende letztes Jahr aufgehört hat. Der Pascal Kesseli ist seit dem Jahr 2011 Mitglied im Verwaltungsrat. Vor knapp einem Jahr sind zwei Männer gestorben, wo sie mit ihrem kleinen Flugzeug in Bodensee abgestürzt sind. Jetzt scheint klar, warum. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Passagier die Steuerung übernommen hat. Durch das sei das Flugzeug in einen Sturzflug gegangen, wo nicht mehr hätte aufgefangen werden können. Das schreibt die Landespolizei Vorarlberg in einer Mitteilung. Der Kanton St. Gallen will, dass mehr Kinder mit einer leichten Behinderung in die normale Schule gehen, anstatt in eine Sonderschule. Das sieht der Regierungsrat in einem neuen Sonderpädagogikkonzept so vor. Eine zusätzliche Belastung soll das für die Lehrer aber nicht geben, sagt der Bildungsdirektor Stefan Kröliker.
Das nehmen wir auf in dieser Vorlage, in dem, dass wir den Betrag, den wir in Aussicht stellen, den wir durch das ganze neue Konzept einsparen, das sind rund 4 Millionen Franken, die wir da erwarten, das geben wir den Schulgemeinden zurück. In dem Sinne, wir erhöhen den Pensenpool. Das heisst, wir ermöglichen den Schulgemeinden, dass sie die Gelder investieren, um Drittpersonen beizuziehen, die natürlich dann die Fördermaßnahmen auch können umsetzen können.
Der Kantonsrat diskutiert in der Juni-Session über das Sonderschulkonzept. Die Körpergrösse der Appenzeller. Die muss immer wieder mal für einen Witz anheben, auch wenn viele Leute sagen, dass das mit den kleinen Appenzeller wirklich nur ein Klischee sei. Jetzt ist es aber offiziell, es stimmt, die kleinsten Schweizer kommen aus dem Appenzellerland. Das zeigt nämlich eine neue Studie der Uni Zürich. Der Sascha Zürcher hat die Appenzeller im Dorf Appenzell mit dieser bitteren Tatsache konfrontiert.
Klein, aber oho, so sei er, der Pfiffig. Appenzeller heisst es landauf, landab. Und jetzt ist es offiziell. Die kleinsten Männer der Schweiz kommen aus Appenzell.
Ja, welcher Weg auch. So.
Und wie das so ist, der Appenzeller traut dieser Sache nicht so recht. Wie bei vielen, die von außerhalb kommt, hat man da so seine Zweifel an dieser Studie.
Mengelei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es da nur kleine hat.
Früher vor allem schon. Heute haben wir jetzt auch Grösse.
Nein, ich glaube, es ist ein Vorurteil in der heutigen Zeit. Gibt beide legen kleine Leute und grosse Leute.
Die kleinen Appenzellermannen wollen die neuesten Studien also nicht wahrhaben. Und auch für die Appenzellerinnen bleiben ihre Männer die Grössten.
Das war früher gewesen.
Nein, das ist nicht mehr so.
Ich habe ein Grosskind, hat eine Miete 94. Das ist doch eben gross, oder?
Nein. Das ist im letzten Jahrhundert ist das so gesehen, aber heute noch mehr. Der Kessel ist geflickt, das ist vorbei.
Gut, in dieser Familie scheint es tatsächlich wenig kleine Männer zu geben. Laut Studie heisst es, der durchschnittliche Schweizer wird 1,78. Und ein Appenzeller im Schnitt nicht grösser als 1,76. Wir machen im Dorf die Probe aufs Exempel und fragen auf den Gass. Entschuldigung, aber wie gross sind Sie eigentlich?
Ich bin 72.
In 72?
Ja, das ist auch nicht.
Wie gross sind Sie? Ja, das ist nicht. Verdrängen ist da also die Strategie. Doch wenn ein Appenzeller auch nur gerade 1,70 gross ist, dann ist doch sein Maul umso grösser.
Ja, 70 ist jetzt nicht so hoher klein. Nein, mit dem 70 hat man jetzt auch kein Problem. Wenn man dann irgendwie an der 50 ist, dann ist es sicher nicht leicht. Man hat sind eh gar nicht viel grösser.
Das Appenzell können die Einheimischen also gut damit umgehen, dass sie laut Studie die Kleinsten im Land sind. Weil in puncto Schlagfertigkeit und Schalk sind die Kleinsten noch immer ganz gross. Und kommt dazu, was die Auswärtigen sagen, gerade auch wenn es aus dem grossen Zürich kommt, ist am kleinen Appenzeller sowieso ziemlich egal.
Soll ich Ihnen sagen, was wählt?
Stimme von Appenzell, eingefangen von Sascha Zürcher. Sie hören das Regionaljournal auf SRF 1. Es ist bald 20 vor 6. Ja, ich habe getoppt. Bis jetzt hat Lance Armstrong alles abgestritten. Heute Nacht hat er in einem Interview zugegeben, dass er jahrelang mit Doping gefahren ist, auch bei seinem 7. Tour de France-Sieg. Ich begrüsse jetzt bei mir hier im Studio den ehemaligen Thurgauer Radprofi Rolf Jährmann. Er war von 1987 bis 1999 Veloprofi und hat unter anderem Etappen an der Tour de France, beim Giro d'Italia oder der Tour de Suisse gewonnen. Rolf Jährmann, er hat selber auch zugegeben, dass er während seiner Karriere getoppt hat. Guten Abend, herzlich willkommen, Rolf Jährmann.
Guten Abend auch.
Herr Jermann, das Gespräch, das Geständnis von Lance Armstrong, das ist vor ein bisschen mehr wie 12 Stunden ausgestrahlt worden. In der Zwischenzeit ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Wie haben Sie das verfolgt?
Also ich bin nicht extra aufgestanden mitten in der Nacht, sondern habe es am Morgen dann auch über die Presse ein bisschen verfolgt. Und vor allem, weil ich nicht so gut Englisch kommen kann, habe ich ein bisschen gewartet, bis die ersten Sachen übersetzt gewesen sind. Aber es ist eigentlich nichts Neues, was jetzt er da gestanden hat. Das sind die Sachen, die eigentlich jeder vermutet hat und die ich eigentlich auch für glaubwürdig einstufe.
Und den ganzen Tag haben Sie auch die Reaktionen noch verfolgt oder sind Sie unterwegs gewesen?
Ja, ich bin immer ein bisschen unterwegs gewesen, aber eigentlich schon auf dem Laufenden. Also hat mir jemand einen Journalist angerufen und von dem her weiss sie eigentlich schon, was gelaufen ist.
Sie haben gesagt, dass das Geständnis, dass das glaubwürdig für Sie. Er hat ja gesagt, dass das für ihn das Doping dazugehört hat, wie ein Velopumpen. Insgesamt, was halten Sie von dem Geständnis? Kommt da noch mehr oder ist das das, was Sie erwartet haben?
Also es sollte eigentlich schon noch mehr kommen, damit es auch einen Erdbeben auslösen, dass vielleicht etwas ändern im Sport. Wenn nicht mehr kommt, dann ist es wirklich nichts Sensationelles. Weil eben da, wo er bis jetzt zugegeben hat, hat man vermutet und hat man irgendwie auch gewusst, mindestens in inneren Kreisen.
Was müsste noch kommen, damit es eben das Erdbeben gibt?
Also interessant wäre, wenn er aussagen würde, wie es hindurchgelaufen ist, während zum Teil wahrscheinlich auch jahrelang gedeckt hat, dass da die Verbände ziemlich sicher auch involviert gewesen sind. Und erst dann nehme ich an, dass es dann ein bisschen grösseres Erdbeben kann geben kann, das bis zum IOC, also im Olympischen Komitee, kann gehen.
Also Sie sagen, da gibt es noch Leute in diesen Komitees, in diesen Verbänden, die helfen?
Ja, mindestens, die es gewusst haben. Mhm.
Haben Sie das Gefühl, jetzt in der Nacht auf morgen, da gibt es ja den zweiten Teil von dem Gespräch, das kommt noch, das Geständnis?
Müsste eigentlich kommen, weil wenn ja nichts mehr kommt, dann schaut niemand mehr zu und hört niemand mehr. Also ich glaube, dass der Hauptteil, der sollte eigentlich die Nacht noch kommen.
Warum haben Sie denn das Gefühl, das Geständnis von Lance Armstrong, logisch, ich meine, er ist schwer belastet gewesen vorher, aber warum kommt es genau jetzt?
Der Lance Armstrong ist ein relativ intelligenter Mensch und er weiß genau, wenn er jetzt immer noch lügt und jahrelang noch lügt, dann ist seine Glaubwürdigkeit bleibt am Boden und dann kann er nie mehr etwas Neues anfangen. Und so ist ihm klar, wenn er jetzt alles gesteht und ansteht, die Hosen runterlässt und alles zugibt, dann kann er einen Teil von seiner Glaubwürdigkeit behalten und kann auch nachher vielleicht in einem anderen Bereich wieder Karriere machen, weil er ist ein Machtmensch, er will rauf, er kann nicht auf der faulen Haut hocken.
Also er lanciert jetzt mit dem Interview so quasi gerade schon seine nächste Karriere?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Sie haben vorher gesagt, da gibt es sicher noch Leute in Verbänden, die sicher gewusst haben. Wie ist denn das bei Ihnen gewesen? Sie haben ja, nachdem Sie zurückgetreten sind, auch gesagt, dass Sie während Ihrer Aktivzeit, dass Sie Doping genommen haben. Haben Sie dort auch Leute gehabt, die Ihnen geholfen haben, die das gewusst haben?
Nein, ich bin natürlich ein relativ kleiner Fisch gewesen. Ich bin auch nie verwutscht worden. Also ist nie Dopingkontrolle positiv gewesen. Ich bin nie in einen Skandal verwickelt worden. Von dem her bin ich eigentlich dort mal der gewesen, der weisse Weste hatte. Und extra genau darum wollte ich es eigentlich sagen, damit vielleicht im Sport oder im Radsport speziell irgendetwas ändert, wenn die Öffentlichkeit und die Leute und die Funktionäre auch mal endlich wissen, was hinten durchläuft.
Das heisst, Sie sagen, Sie sind ein Einzelkämpfer gewesen, in dem Sinn, auch wenn es um Doping gegangen ist. Sie haben nicht jemanden gehabt, der Ihnen da mitgeholfen
hat? Ja, also am Anfang hat sicher ein Teil über die Mannschaft ist gelaufen dort. Also ich habe von der Mannschaft profitiert. Und dann später ist mir dann relativ schnell bewusst worden, irgendwann fliegt einmal alles auf. Also tue ich meine Dopingmittel eigentlich in einer normalen Apotheke lieber besorgen, außerhalb vom Radsport. Und darum ist auch nie etwas aufgeflogen rund um mich herum.
Das heisst, Sie sind da, wo Sie gewohnt haben, im Thurgau, sind Sie in die Apotheke gegangen und haben gesagt, ich hätte gerne ein bisschen Epo?
Ungefähr so, aber ich bin im Nachbardorf gegangen und hatte die Illusion gehabt, ja, die kennen mich ja dann nicht in den Zivilkleidern. Der Apotheker hat mich dann gleich gekannt und hat das Einzige, was er gesagt hat, ja, der Sport ist auch nicht mehr so billig wie früher.
Mhm. Hat Sie das erstaunt, dass Sie das einfach so überkommen in der Apotheke? Oder haben Sie dort mal einfach das gemacht, wie es alle machen?
Nein, dort mal war es relativ gängig und relativ weit verbreitet. Es war ja auch nicht ein Medikament, das irgendwie total gefährlich und verboten war, wo man nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bekommen hat. Da hat man mit einem Rezept hat man Epo können in der Apotheke holen. Und dann haben wir es unter ärztlicher Aufsicht haben wir es dann schon gespritzt vom Mannschaftsarzt. Also da ist nicht so etwas Wahnsinniges Gefährliches gewesen. Mhm.
Der Lance Armstrong, der hat ja, das hat man jetzt auch gehört, ziemlich alles gemacht und genutzt, um die Leistung zu steigern, Testosteron über Epo bis Blutdoping.
Wie war das bei Ihnen? Ist das beim EPO geblieben oder hat es da auch noch andere Sachen gegeben, die dazugekommen sind?
Nein, in den 90er Jahren ist es eigentlich bei mir ist immer bei EPO geblieben. Weil man hat, das war ein Medikament, das eine enorme Leistungssteigerung gemacht hat. Man hat nichts mehr anderes gebraucht dazu. Und ist dort mal halt in der Kontrolle auch nicht gefunden worden. Also man hat locker können an der Dopingkontrolle und man hat genau gewusst, sie finden es sowieso nicht raus. Mhm. Und dann einen Wandel hat es eigentlich erst gegeben an der Tour de France 1998, wo der Skandal ist mit der Festina, wo wir Fahrer im Prinzip Angst bekommen haben, weil sehr schmal die Polizei oder der Staat in den Sport eingegriffen hat. Wir hatten mehr vor selben Angst gehabt, als vor der Kontrolle.
Kann man sich denn über einen Sieg freuen, wenn man weiss, man ist stoppt und man macht eigentlich etwas, was nicht legal ist?
Ja, wenn man eben das Gefühl hat, dass der Zweite bis zum Zehnten Ausgleichung nimmt, dann kann man sich darüber freuen. Wenn man jetzt weiss, man ist der Einzige, dann wird die Freude sicher kleiner.
Auch wenn das Publikum in dem Sinn das nicht weiss und das Gefühl hat, es läuft alles super?
Nein, es ist schwer zu sagen, aber grundsätzlich ist die zweite Hälfte 90er Jahre ist der Radsport relativ fair gewesen, weil fast alle mitgemacht haben und fast alle es gleich genommen haben. Also hat schlussendlich der gewonnen, der am besten war und am meisten trainiert hat.
Sie wissen ja, wie das ist, auch aus eigener Erfahrung, was das für ein innerer Kampf ist, bis man dann zugibt, dass man eben gedopt hat. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie haben Sie das erlebt, den Kampf dort mal?
Ja, also ich habe gewusst, ich werde nie können mein ganzes Leben irgendwie aufs Maul hocken. Und dann habe ich es eben schon gleich eigentlich nach meiner Karriere, habe ich dann gesagt, ich sehe es lieber, weder wenn ich da das Leben lang lügen muss. Und in jedem Interview und jedem Gespräch musst du aufpassen, was du sagst, weil du nicht mehr genau weißt, wie hast du jetzt die Geschichte letztes Mal erzählt. Und das Leben ist bedeutend einfacher, wenn man die Worte gesagt hat.
Sie haben gesagt, dass Sie mit dem Geständnis auch wollen, dass sich etwas ändert im Radsport, dass das eben rauskommt, auch was hinten durchläuft. Haben Sie so mit dem Abstand von ein paar Jahren, haben Sie das Gefühl, das haben Sie erreicht?
Nein, das war ziemlich eine naive Meinung dort mal. Also ausgewirkt hat da überhaupt nichts. Und von dem her hoffe ich, dass vielleicht jetzt etwas geändert wird, aber dann muss man eben noch ein bisschen mehr auspacken.
Sie sind ja einer von denen, Fahrern, die es zugegeben haben, sie haben getobt und auch heute noch dazu steht und in dem Sinne auch ziemlich offene Auskunft gibt. Viele andere sagen, nein, wir wollen nichts mehr mit dem zu tun haben, wir sagen nichts mehr. Sie geben die Interviews, sie schreiben Artikel. Warum diese Offenheit?
Ich habe natürlich schon den Vorteil, ich bin nie verwünscht worden. Ich habe aus freiem Willen eigentlich das Geständnis gemacht und da fällt es auch ein bisschen einfacher, um darüber zu reden. Und ein aktiver Sportler, der darf eigentlich nicht über Doping reden, weil er kann sagen, wann er will, es wird falsch aufgefasst, oder man glaubt ihn nicht. Also muss ein aktiver Sportler eigentlich das Maul haben. Und dadurch, wenn ich jetzt noch irgendwie später etwas rede, kann ich wenigstens noch den Radsport verteidigen, weil ich glaube nicht, dass in anderen Sportarten, dass die viel sauberer sind wie der Radsport.
Wissen Sie es oder nehmen Sie es an?
Nein, das ist im Prinzip Fakt, wenn man jetzt zum Beispiel das Fußball annimmt. Die dürfen gar keinen dopten Sportler verwünschen. Weil wenn ich einen 13er habe in der Toto X wette und 200'000 gewinne und zwei Wochen später kommt aus, dass einer von einer Mannschaft dopt ist und das Resultat umgekehrt wird, muss ich dann das Geld wieder zurückgeben und kommt das Geld über, das ein 12er hatte und das Resultat richtig. Also die dürfen eigentlich gar keinen verwünschen, weil sonst bricht das ganze System in ein Chaos aus.
Das kann man beim Radsport auch sagen. Warum haben Sie das Gefühl, ist denn das im Radsport anders?
Der Radsport könnte eigentlich super umeinander fahren. Die Zuschauer würden es nicht merken. Die sehen nicht, ob einer mit 35 Stundenkilometer fährt oder mit 38. In der Leichtathletik mit all den Weltrekord, dort merkt man sofort, wenn ein 10 Sekunden langsamer ist. Oder wenn aus meiner Sicht in der sonst die Sportarten mit Weltrekord von jetzt an alle super würden an den Start gehen, gäbe es die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich keinen Weltrekord und dann würden die Sponsoren abspringen, die Zuschauer kämen nicht mehr. Dann können sich dieselben Sportarten gar nicht leisten.
Also Sie sagen, wir haben die Skandale im Radsport nur, weil dort strenger kontrolliert wird wie anderen?
Ja, also es ist eine Aussage zum Beispiel vom Internationalen Tennisverband, der gesagt hat, im Jahr 2011, das ist ja noch nicht lange her, hat der Internationale Tennisverband 21 Bluttrainingskontrollen gemacht auf der ganzen Welt. Und in der gleichen Zeit im Radsport sind 3'300 gewesen. Und dann ist halt schon Gefahr, bei 3300 fliegt mehr auf, als wenn man nur 21 macht.
Und gleich stellt sich die Frage, Zuschauer oder das Publikum, die würden sich wünschen, wahrscheinlich, dass es einen sauberen Radsport gibt. Ist das in Zukunft überhaupt noch möglich? Oder würde man nicht gescheiter sagen, man legalisiert doch das Doping?
Also legalisieren darf man es auf keinen Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass der Radsport heutzutage ist ja sicher viel sauberer als zu meiner Zeit. Also heutzutage kann man sauber auch gute Leistungen erreichen und auch Rennen gewinnen. Und da ist sicher ein Verdienst von der Dopingbekämpfung, wo viel besser geworden ist. Aber es ist noch nichts Geld von mir.
Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, wenn sich jetzt jemand zum Spitzensport bekennt, heute, dann bekennt er sich gerade im Radsport auch zum Doping, weil anders geht es ja scheinbar nicht?
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, wenn jemand Sport treibt oder einfach will in Spitzensport, ist ja immer das Ziel da ohne Doping. Und wenn man dann im Hochleistungssport redet, also wo weltweit die Besten zusammen sind, das ist einfach nochmal eine andere Schiene. Darum, ich bin überzeugt, dass man, egal in welcher Sportart in der Schweiz, Schweizer Meister kann man eigentlich super werden. Bei Olympiasieger sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
Dort braucht es noch andere Mittel, sagen Sie?
Ja, also ich vermute schon, weil ich weiss, was für eine Leistungssteigerung EPO gemacht hat. Und wenn ein paar Sportler mit EPO in den 90er Jahren einen Weltrekord aufgestellt haben, dann kann man den heute nicht brechen, super.
Sie haben selber 3 Kinder, die sind schon ein bisschen älter, zwischen 16 und 22. Hat irgendeiner von denen mal Ambitionen gehabt, um in Radsport einsteigen und Spitzensportler zu werden?
Nein, hat eigentlich keiner von denen, weil sie verbinden ein bisschen noch das Negative mit dem Spitzensport oder dort mal, weil sie haben nur immer gesehen, dass der Papi den Koffer packt und wieder lange nicht da war. Von selben her war für sie nicht der Traum gewesen, zum Spitzensportler zu werden.
Und gleich, wenn jetzt einer gesagt hat, ich will das, gleich wie mein Vater, hätten sie gesagt, nein, hör auf, das bringt nichts, das ist nicht gesund, oder hätten sie ihm dazu geraten und ihn ermutigt?
Ich hätte dann geraten und ermutigt und eigentlich auch ermutigt zum Velofahren, weil dort wäre ich sicher gewesen, dass nicht übertrieben werden kann mit dem Doping. Und bei anderen Sportarten, die einfach weniger kontrolliert sind, weiss man ja nicht genau, was wirklich abläuft.
Rolf Wiermann, danke vielmals, dass Sie hier im Studio vorbeigekommen sind. Danke vielmals für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Es ist 5:04. Sie hören das Regionalschnell Ostschweiz auf SRF 1. Das sind die wichtigsten Meldungen vom Tag im Überblick. Der Naturpark Neckartal in den Kantonen St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden ist ein Schritt weiter. Der Kanton St. Gallen hat beim Bundesamt für Umwelt ein Gesuch für den Park eingereicht. Das Bundesamt für Umwelt prüft das Gesuch jetzt. Ein Entscheid soll es Ende August geben. Der Kanton St. Gallen will, dass mehr Kinder mit einer leichten Behinderung in die Normalschule gehen, anstatt in eine Sonderschule. Das sieht der Regierungsrat im neuen Sonderpädagogikkonzept so vor. Eine zusätzliche Belastung soll das für die Lehrer nicht geben. Die HSG St. Gallen hat ein Platzproblem wegen der vielen Studenten. Darum will sie ein Provisorium bauen und damit Platz schaffen. Im November hat der Kantonsrat aber Nein gesagt zu einem Beitrag dran. Jetzt nimmt die Regierung einen neuen Anlauf. Sie will die 500.000 als Nachtragskredit nochmal in Rat bringen. Und damit zu den Wetteraussichten mit der Claudia Stocker von SRF Meteo.
Schon in der Nacht ziehen neue Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 5 Grad am Bodensee und minus 10 Grad zu Ilm. Morgen bleibt es im Thurgau meistens bewölkt. Ein freundlicher wird es zwischen dem Glarnerland und dem Rheintal. Der Föhn sorgt nämlich dafür, dass es noch ein paar Aufhellige gibt. Temperaturen liegen morgen Nachmittag zwischen minus 2 Grad zu Kreuzlingen unter der Wolkendecke und plus 4 Grad zu Argans im Föhn. Am Sonntag zieht von Westen langsam Regen auf. Spätestens gegen den Abend wird es auch im Rheintal nass. Die Schneefallgrenze sinkt langsam von rund 1000 Meter auf etwa 800 Meter herab.
Claudia Stocker von SRF Meteo. Und damit sind wir am Schluss vom Regionaljournal. Die Nachrichten, die finden Sie rund um die Uhr unter srf.ch/news. Verantwortlich für die Sendungen heute, Beatrice Gmünder. Am Mikrofon war der Philipp Inauen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.